Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Wegleide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Das gute, allzu gute Leben, es hinterlässt seine Spuren in Form von sichtbaren Polstern auf den Hüften, bei Frauen, bei Männern häufiger am Bauch. Das Fett wird aber auch für uns unsichtbar zwischen und in den Organen deponiert und gelagert, zum Beispiel in der Leber. Die Leber gilt zwar als eher gutmütiges Organ, aber allzu viel dürfen wir ihr dann doch nicht zumuten. Wenn zu viel Fett eingelagert wird, dann reagiert die Leber. Es kommt zu Entzündungen, ähnlich den Leberentzündungen, die von Viren verursacht wird. Entzündung der Leber, unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie anrufen. 00800 44 64 44 64 ist die Nummer des Hörertelefons. Sie können uns auch gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse ist sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und denken Sie bitte dran, wenn Sie zurückgerufen werden wollen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Ich darf Ihnen unseren Experten im Studio vorstellen. Professor Tom Lüdde ist Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie am Universitätsklinikum in Düsseldorf. Schönen guten Morgen, Herr Professor Lüdde.
Schönen guten Morgen.
Bevor wir uns um die kranke Leber kümmern, erzählen Sie doch mal, was die Leber eigentlich so alles macht. Also viele kennen sie als Filterorgan, aber eigentlich ist es auch so ein bisschen so ein Kraftwerk oder die Chemiefabrik im Körper, ne?
Die Leber ist mit Sicherheit eins der, für mich als Hepatologen, also als Leberarzt natürlich eins der spannendsten Organe, weil sie in der Tat unglaublich viele Aufgaben wahrnimmt, von denen man vielleicht im täglichen Leben gar nicht so viel mitbekommt. Wie Sie schon richtig gesagt haben, die Leber ist für die Entgiftung da, für die Entgiftung sowohl von körpereigenen Stoffen. Viele Abbauprozesse, also Abbauvorgänge finden statt von roten Blutkörperchen, roten Blutfarbstoff, von Dingen, aber auch die wir von extern, also von außen aus der Umwelt zu uns aufnehmen. Auch die Entgiftung von potenziell schlechten. Sie haben eben die Schmerzmittel erwähnt, zum Beispiel, also die Verstoffwechselung dieser Dinge. Aber die Leber macht noch mehr. Und ein wichtiger Punkt, Kraftwerk, haben Sie erwähnt. Die Leber ist für unseren Zuckerstoffwechsel ein extrem wichtiges Organ. Wenn man zum Beispiel eine schwere Lebererkrankung hat, die Patientinnen und Patienten haben oft nachts starke Unterzuckerungen, weil die Leber dafür da ist, dem Körper, wenn wir nicht essen, in Hungerzeiten, den wichtigen Zucker zur Verfügung zu stellen.
Ist sozusagen ein wichtiges Reservoir für den Körper, also ein Kraftreservoir.
Richtig.
Dann
richtig.
Auch. Und es macht ja unendlich viele Eiweiße auch.
Ne? Richtig. Es hat also eine Entgiftungsfunktion, es hat eine Stoffwechselfunktion und es hat auch eine Eiweißherstellungsfunktion. Es stellt wichtige Eiweiße her, die in unserem Blut sind zum Beispiel und auch die für die Blutgerinnung sehr wichtig sind. Also bestimmte Enzyme, die Blutgerinnung steuern, werden in der Leber gebaut. Und wenn die Leber da nicht mehr funktioniert, neigen die Patientinnen und Patienten oft zu spontanen Blutungen oder auch zu den lebensgefährlichen Blutungen aus der Speiseröhre, was man so im Volksmund den Blutsturz sozusagen, den man früher noch kannte, also lebensgefährliche Blutungen.
Ja, normalerweise ist die Leber einigermaßen gutmütig und sie ist ja auch sehr leistungsstark. Trotzdem merke ich, dass da was nicht stimmt. Also außer dass der Hausarzt sagt, hoch, die Leberwerte sind nicht okay.
Ja, das ist genau eigentlich das Typische. Ja, man merkt eigentlich nicht wirklich am Anfang, vor allem, wenn die Leber geschädigt ist. Das sieht die Hausärztin. Der Hausarzt kann das in Blutwerten vor allem sehen. Die Patientinnen und Patienten merken das oft am Anfang nicht. Ja, was mal auftreten kann am Anfang, ist so eine chronische Müdigkeit oder dass man nicht mehr so leistungsfähig sind. Das sind auch, können auch Frühsymptome oder Symptome einer Lebererkrankung sein. Aber so grundsätzlich steckt die Leber einiges weg. Die Leber schmerzt oft auch nicht, ja, wenn sie irgendwie geschädigt wird. Nicht wie bei der beim Herzen zum Beispiel, wenn es nicht durchblutet wird, dieser Brustschmerz. Die Leber kann zwar auch schmerzen, sie tut es aber in der Regel am Anfang nicht.
Es gibt ja eine Reihe von Viren, die große Vorliebe für die Leber haben. Und die Familie der Hepatitis-Viren ist ja auch recht groß. Also es gibt A, B, C, D, E und G, aber das spielt nicht so die große Rolle. Bei einer Hepatitis A, das war früher, bevor es eine Impfung gab, ja eigentlich wie zu Kriegszeiten eine Kindererkrankung fast schon. Und aber wenn man sie dann später bekam, konnte sie recht heftig verlaufen.
Ne? Richtig.
Magen-Darm und Beteiligung und sehr hohem Fieber. Und dann kam es häufig eben auch zu der Gelbsucht der Berühmten. Die Gelbsucht ist nicht immer ein Zeichen dafür, dass mit der Leber was nicht stimmt. Oder oft gibt es die Gelbsucht gar nicht. Ne?
Also die Gelbsucht kann auch durch andere Ursachen als die Leber auftreten. Aber sie kann auch von der Leber kommen. Sie muss aber, wie Sie richtig gesagt haben, nicht Teil der Lebererkrankung sein. Eine Gelbsucht sagt uns oft in der Regel, wenn wir es in der Klinik sehen, da ist jemand etwas schwerer erkrankt. Da ist die Leber stärker geschädigt oder es sind spezifisch die Gallenwege geschädigt. Die Gallenwege sind ja auch Teil des Leberorgans. Aber richtig, eine Hepatitis A verläuft oft heftig. Ja, sie macht oft Symptome, die Patienten merken das in der Regel. Aber sie ist oft auch dann immer eigentlich, klingt sie auch wieder ab, wenn man sich dann zurückzieht, eine eigene Toilette benutzt und so weiter, ist das kein Problem. Sie verläuft nie chronisch.
Ja, bei anderen Hepatitis-Viren kann das anders sein? Also ja. Bei der Hepatitis B oder bei der Hepatitis C vor allen Dingen?
Dann. Richtig. Bei der Hepatitis B, der Hepatitis C und Hepatitis D, die ja ganz anders auch übertragen werden als die Hepatitis A, da ist das große Problem oft die chronischen Verläufe. Also, dass Patienten über Jahre lang mit diesen Viren herumlaufen und sie auch weitergeben unter Umständen, weil sie es vielleicht auch gar nicht wissen. Und das ist, wie gesagt, das Wesen von Hepatitis B und Hepatitis C, im Gegensatz zur A und E, die in der Regel kurz und heftig sind.
Ja, Sie sagten, die Übertragungswege sind andere. Bei Hepatitis B läuft es ja über Blutkontakt.
Richtig.
Blutkontakt. Oder in asiatischen Ländern auch schon bei der Geburt, ne? Übertragung von der Mutter aufs Kind. Aber das ist bei uns ja wahrscheinlich eher selten.
Ja, weil es in der Regel in der Schwangerschaft schon getestet wird. Das gibt es jetzt heutzutage eigentlich in Deutschland nicht mehr, weil alle Schwangeren in diese Richtung getestet werden. Aber in der Tat, in asiatischen Ländern oder auch Afrika, ist das oft schon wohl wirklich sehr verbreitet, das Ganze. Es wird es oft von der Mutter aufs Kind schon übertragen im Rahmen der Geburt und die Patientinnen und Patienten leben dann mit diesem Virus.
Bei der Hepatitis C hat sich unglaublich viel getan in den letzten Jahren. Also früher war die Behandlung ja extrem nicht nur aufwendig, sondern auch sehr mühsam für die Patienten und nicht immer erfolgreich. Inzwischen ist die Behandlung oft sehr, sehr erfolgreich und sie kann tatsächlich die Hepatitis C tatsächlich auch geheilt werden.
Richtig. Das ist die Erfolgsgeschichte der Lebererkrankungen der letzten Jahre. Sowohl die Entdeckung des Hepatitis C-Virus, aber auch die Fortschritte der letzten Jahre, Nobelpreis 2020 ja auch für diejenigen, die das Hepatitis C-Virus entdeckt haben. Und wir können es jetzt quasi bei allen Patientinnen und Patienten behandeln. In ganz seltenen Ausnahmen nur brauchen wir mehrere Anläufe, das zu behandeln. 8 Wochen Therapie, Tabletteneinnahme und das Virus ist wirklich, die Patientinnen und Patienten sind geheilt.
Wie sieht es aus mit Patienten, die schon mal behandelt worden sind, aber ohne Erfolg? Das heißt, da lohnt es sich dann auch nochmal einen neuen Versuch zu unternehmen?
Auf jeden Fall. Diese Patientinnen und Patienten sind vor allem aus den Nuller- und Zehnerjahren schon mal ein Versuch der Behandlung mit damals noch schlechteren Behandlungen, auch schon ganz gut. Aber erst in den letzten Jahren haben wir die Behandlungen an die Hand bekommen, die wirklich bei nahezu allen wirksam sind. Das heißt, jeder Patient, der schon mal behandelt wurde, sollte sich nochmal vorstellen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir wirklich bei allen fast das Virus erfolgreich behandeln können.
Bei der Hepatitis B ist es so, man kann das Virus ganz gut unter Kontrolle halten und damit auch die Leber schützen vor einer chronischen Entzündung. Aber ganz wegkriegen das Virus noch nicht.
Richtig. Das Hepatitis-B-Virus ist ein sogenanntes DNA-Virus, das auch sein Erbgut in die Zellen des Menschen einspeisen kann. Das bedeutet, selbst wenn wir mit den neuen Therapien bei nahezu allen Patienten die Leberentzündung unterdrücken können und auch die Vermehrung des Virus erfolgreich unterdrücken, es bleibt oft in bestimmten Körperzellen dann noch das Erbgut des Virus schlummert in diesen Zellen. Und wenn Patienten zum Beispiel später mal, selbst wenn sie geheilt sind und keine Leberprobleme mehr haben, später mal das Immunsystem unterdrückt wird oder man eine Chemotherapie bekommt, dann ist es sehr gefährlich, wenn dann das Virus wieder erwacht, wenn die eigenen Immunzellen das nicht mehr in Schach halten.
Früher war das so, dass die Infektionen sehr im Vordergrund standen. Heute hat sich das ein bisschen gewandelt. Wie kommt das überhaupt, dass man Viren und, sage ich mal, das gute Leben in einem Atemzug nennen kann? Warum schädigt zum Beispiel die Fetteinlagerung im Bauchraum und in die Leber selber? Warum reagiert die mit einer Entzündung? Es ist ja nichts Schlimmes eigentlich, was da passiert erstmal.
Sie stellen mir dann eine sehr gute Frage. Wir sind noch dabei, wirklich zu verstehen, wissenschaftlich zu verstehen, wie es von der vermehrten Fetteinlagerung in Leberzellen, warum die das nicht mögen und warum quasi dadurch eine Entzündung entsteht. Wir sind da, wir kennen inzwischen diese Signalwege ganz gut. Die Leber hat offensichtlich, ja, in unserem täglichen Lebensstil hat sie Probleme bei vielen Patientinnen und Patienten. Bis zu 20% aller Menschen in Deutschland zum Beispiel haben zu viel Fett in der Leber. Wir sehen das dann im Ultraschall zum Beispiel, aber nicht bei allen führt das dann zur Entzündung.
Ist das eine Frage der Menge? Ist das eine Frage der Zeit, bis die Leber sagt, das wird mir aber jetzt zu viel?
Es ist sowohl eine Frage der Menge, es ist auch eine Frage der Zeit, aber es gibt noch andere Ursachen, zum Beispiel auch eine Frage des Erbguts. Ja? Warum können manche Menschen das besser ab und andere Menschen schlechter? Und da kennen wir auch einzelne Gene inzwischen, die können wir auch testen, bei welchen Patienten ein höheres Risiko besteht, dass Fetteinlagerung zu einer Entzündung, zu einer Vernarbung und schließlich sogar zu einer Krebserkrankung der Leber führen kann.
Ein Problem ist ja auch, es fängt immer früher an sozusagen. Also auch Kinder können schon Probleme haben, auch mit eben gerade mit der Fetteinlagerung in den inneren, im Bauchraum und in den inneren Organen. Und es gibt spezielle Programme, schon länger auch, dass man versucht gegenzusteuern, vor allen Dingen eben auch mit Bewegung. Und meine Kollegin Barbara Weber hat bei einem Schulungsprogramm für übergewichtige Kinder mal zugeschaut. In diesem Schulungsprogramm sollen sie lernen, wieder einen Tacken gesünder zu leben.
Deutsche Sporthochschule Köln. Eine Gruppe Kinder tobt mit Bällen durch die Sporthalle. Eins haben sie gemeinsam. Übergewicht. Einige leiden auch schon am Bluthochdruck, beginnendem Diabetes Typ 2 oder Fettleber. Das Sportprogramm lässt sich auf einen Nenner bringen, sagt der Sporttherapeut David Friesen.
Was irgendwie Spaß macht vor allem.
Zum Beispiel?
Kampfsport. Da wurden uns auch Schläge beigebracht, wie wir uns verteidigen können, wenn uns jemand angreift. Und das fand ich ziemlich cool.
So eine 10-jährige Teilnehmerin.
Grundsätzlich versuchen wir, anders als im Schulsport vielleicht, noch umfangreicher zu arbeiten, sodass die Kinder eine gute Basis haben, um dann nach dem Programm ist das Ziel, in einem Verein integriert zu werden.
Sport ist nur ein Teil des Schulungsprogramms für übergewichtige Kinder, entwickelt von der Ärztin und Sportmedizinerin Professor Christine Josten.
Wir betreuen die Kinder über ein Jahr. Zweimal in der Woche kommen die, einmal mit Eltern und dann gibt es eine medizinische Sprechstunde mit mir. Da wiege ich die Kinder, da wiege ich auch die Eltern und wir sprechen, wie es so funktioniert und läuft mit der Umsetzung von Lebensstiländerungen.
Wie bei Vera, die aus der Sprechstunde kommt und sich gerade sehr freut.
Weil ich gerne abnehmen möchte und das nützt auch bei mir, weil ich schon was abgenommen habe und das finde ich toll und das ist auch sehr viel Erfolg, ja.
Während die Ärztin ein Kind nach dem anderen wiegt und untersucht, erzählen Nicole und Maurice, warum sie unbedingt abnehmen möchten.
Ich finde das halt doof, weil wir haben gerade so ein Programm in der Schule. Wir machen ja manchmal so Sachen, da muss man so Wände hoch und das ist halt sowas wie Teamarbeit. Und das war halt so eine Situation, weil ich halt so schwer bin, hatte ich Angst, dass sie mich nicht drüber bekommen, über die Matte halt.
Bei Akrobatik, bei Sport, wo wir diese Pyramiden machen sollten, da war ich immer unten. Ich wollte auch mal gucken, wie es ist, oben zu sein.
Nachdem alle Kinder untersucht sind, folgt der nächste Punkt im Programm.
Das ist wie bei eurem Teller. Wir sagen immer, nimm kleine Teller zum Essen.
Die Theorie, dass es entweder Ernährung oder psychosozial ist, also wie gehe ich mit Hänseleien um, wie lerne ich Nein zu sagen zu Lebensmitteln, wie motiviere ich mich aber auch zu mehr Sport.
Die Theorie gibt es auch hinterher für die Eltern. Über Hänseleien und Mobbing mögen die Kinder nicht so gerne sprechen. Eher schon darüber, wie andere Übergewichtige in der Schule gemobbt wurden.
Das war halt meine Freundin von mir. Und sie hat teilweise auch angefangen zu weinen, weil sie war halt immer traurig.
Manchmal werden sie als fett beleidigt. Zum Beispiel, du bist fett oder so. Also, und ja, geh weg, du Fetter oder so, sowas.
Ich wurde auch mal eine Zeit da schon am Anfang sagen, richtig viel zu mir Specki und ja, obwohl die selber so aussehen, keine Ahnung.
Alle übergewichtigen Kinder machen ähnliche Erfahrungen. Von den Gesundheitsproblemen wie beginnender Diabetes Typ 2, Bluthochdruck oder Fettleber merken sie noch nicht so viel. Noch können sie gegensteuern. Alle werden ihr Ziel allerdings nicht erreichen. Doch Vera gehört zu denjenigen, die sich das zumindest fest vorgenommen haben.
Wir haben dieses Jahr in diesem Monat schon einen Badeanzug gekauft und der hat nicht richtig gesessen. Und da haben wir überlegt, ich mache ja jetzt das Programm hier in der Sporthochschule. Da haben wir überlegt, der wird ganz sicher auch nächstes Jahr passen, weil ich ja auch ein paar Kilos abgenommen habe. Ja, und das wird mich sehr freuen, wenn ich das Ziel erreicht habe.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Entzündungen der Leber, unser Schwerpunktthema heute. Und zu Gast Professor Tom Löde vom Universitätsklinikum in Düsseldorf. Herr Löde, Sie haben während die Reportage lief gesagt, Bewegung ist eigentlich das einzig zugelassene Medikament, um den Zustand der Leber zu verbessern. Das hat mich ein bisschen verblüfft.
Ja, in der Tat ist es so, dass viele neue Medikamente getestet wurden, auch um die negativen Folgen einer Fettleber zu verbessern. Aber am erfolgreichsten, ganz klar am erfolgreichsten, waren Kalorienrestriktions- und Bewegungsprogramme.
Also weniger essen, mehr bewegen.
Weniger essen, mehr bewegen und die Effekte sind teilweise verblüffend. Das muss man schon sagen. Das ist ja eigentlich der gesunde Menschenverstand, der einem das sagt. Und trotzdem reagiert die Leber oft sehr, sehr schnell und sehr gut darauf, wenn man quasi sich mehr bewegt. Von daher ist das was, wo wir unsere Patientinnen und Patienten immer dazu anhalten.
Warum funktioniert Bewegung dann so gut? Weil mehr verbrannt wird, also ein besserer Energiehaushalt ist? Oder sind das andere Effekte sogar?
Ja, das ist noch nicht so ganz verstanden, ob es wirklich nur die Kalorien sind oder ob es noch andere positive Effekte einer verstärkten Bewegung geben kann. Zum Beispiel auch einen anti-entzündlichen Einfluss von mehr Bewegung. Ja, von daher, da gibt es noch wissenschaftliche Studien, die das weiter untersuchen.
Nun könnte man ja auch denken, dass zum Beispiel Cholesterinsenker auch einen Effekt haben müssten auf den Zustand der Leber. Ist das zu kurz gegriffen, zu kurz gesprungen?
Nee, also grundsätzlich gibt es einzelne Daten, die darauf hinweisen, sage ich mal so, dass es einen günstigen Einfluss geben kann. Die Daten sind aber nicht von der statistischen Qualität, dass man jetzt wirklich sagt, jede Patientin, jeder Patient mit einer Fettleberentzündung muss ein Statin bekommen. Dazu reicht zurzeit die wissenschaftliche Evidenz einfach noch nicht aus. Ich würde es aber nicht absetzen, wenn man zum Beispiel aufgrund einer Herzerkrankung oder so ein Statin nimmt. Die Einflüsse sind auf jeden Fall nicht negativ, sondern eher positiv.
Aber die Effekte vom Abnehmen werden besser und größer und stärker.
Die Effekte sind ganz klar in Studien gezeigt, in denen man Lebereffekte mit Ultraschall und mit allen Methoden gemessen hat. Ja, Bewegung ist wunderbar. Natürlich für Lebererkrankungen, die primär auf einer Fettleberentzündung beruhen.
Das gilt nicht für alle. Aber wird das eigentlich von Hausärzten auch ernst genug genommen? Also weil häufig hört man ja von Bekannten, ja, dann ist ein Bluttest gemacht worden und die Leberwerte, die sind nicht ganz okay. Und dann hat der Arzt gesagt, müssen wir mal im Blick behalten. Und dann passiert erstmal nichts.
Ja, grundsätzlich ist das so. Da muss ich, glaube ich, uns alle auch in die Pflicht nehmen, sozusagen die Aufmerksamkeit für die Leber. Sie ist deutlich besser geworden in allen Bereichen, Wir machen viele Fortbildungen. Wir sind sehr, sehr eng verbunden mit unseren hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Und die passen jetzt schon sehr gut auf. Ja, wir kriegen immer mehr Patienten geschickt. Mehr noch als vor 20 Jahren zum Beispiel, wo das genauso war, wie Sie sagen. Es tut nicht weh, das bisschen Leberwerte, naja gut, das ist jetzt vielleicht nicht so schlimm. Aber erhöhte Leberwerte, also wenn im Labortest erhöhte Leberwerte auffallen, das muss man immer, immer abklären.
Hm. Und häufig war ja der Reflex, wahrscheinlich trinken Sie ein bisschen viel Alkohol. Das war auch so ein klassischer Reflex bei Ärzten, oder?
Ja, ich sag mal so. Das ist auch etwas, was eine Rolle spielen kann. Aber es darf den Blick nicht verschränken auf andere mögliche Ursachen. Und die Ursachen von Lebererkrankungen sind so vielfältig, deshalb sind sie auch so eine beliebte Examensfrage, weil man so viele verschiedene Ursachen finden kann, warum die Leber geschädigt ist. Und Alkohol ist eine davon.
Entzündungen der Leber, unser Thema heute in der Sprechstunde. Unser Studiogast, Professor Tom Lüdde vom Universitätsklinikum in Düsseldorf. Und wir haben eine erste Hörerin aus Bremen in der Leitung. Schönen guten Morgen.
Guten Tag. Schön, dass ich sprechen darf. Erstmal Herr Winkelheide und dem ganzen Deutschlandfunk ein vielen Dank dafür und Ihnen und Ihrem Team, dass Sie diese tolle Arbeit machen. Dankeschön. Ja, danke. Und dann womöglich an Herrn Lüdde die Frage. Ich bin 42 Jahre alt, 1,72 groß, wiege 50 und ein bisschen Kilo, ernähre mich vegan und eher fettarm und esse aber am Tag bestimmt 1,5 bis 2 Kilo Obst und zwar jeden Tag und seit Jahren. Und weder meine Gastroenterologin noch mein Hausarzt oder jemand, eine andere Medizinerin konnten mir bis jetzt sagen, ob das, was manchmal durch die Medien geht, dass man auf keinen Fall zu viel Fructose essen sollte und eine Handvoll Obst maximal, ob das stimmt oder nicht. Also ich trinke gar keinen Alkohol, rauche nicht und trinke auch keine Softdrinks oder sonst was, wo ja Fructose zugesetzt ist.
Wie schaut's aus mit dem Fruchtzucker, Herr Lüdde?
Also erstmal danke für die Frage. Die Hörerin ernährt sich und lebt ja sehr gesund grundsätzlich. Also ich mache mir grundsätzlich relativ wenig Gedanken um ihre Leber. Das Thema Obst ist eines. In Obst sind ja auch gesunde Dinge drin, aber Sie haben das wichtige Thema Fruchtzucker angesprochen. Und in der Tat gibt es Hinweise darauf, dass in Übermengen Fruchtzucker von der Leber nicht so gut verstoffwechseln kann, beziehungsweise dazu beitragen kann, sagen wir mal, dass es zu einer vermehrten Verfettung kommen kann. Also grundsätzlich ist 1,5 Kilogramm Obst ungewöhnlich viel. Ja? Mhm. Sie merken aber auch aus meiner Antwort so ganz hundertprozentige Daten dazu. Was jetzt daraus wird, gibt es in der Tat nicht. Also Sie sollten auf jeden Fall Ihren gesunden Lebensstil weitermachen und dann gehen Sie vielleicht irgendwann mal zu ihrer Hausärztin und die macht mal einen Ultraschall der Leber und schaut mal. Es gibt ganz selten auch mal Fälle, dass Menschen, die schlank sind, trotzdem eine Fettleber entwickeln. Da ist man nicht grundsätzlich davon gefeit. Es gibt auch bestimmte Gene, die dazu prädisponieren, sage ich mal, dass man dieses Problem entwickeln kann. Von daher ab und zu mal auf die Leber gucken trotzdem, aber ansonsten machen Sie so weiter. Ich mache mir wenig Gedanken um Ihre Leber. Okay.
Darf ich eine Nachfrage noch stellen?
Ja, klar.
Das eine ist, also bei mir wurden auch dann mal die Leberwerte genommen und das Einzige, also war der GPT-Wert war erhöht bei 37, also leicht erhöht. Alle anderen waren soweit in Ordnung und es wurde auch schon Sono gemacht und das war auch soweit unauffällig. Dazu wäre noch meine Frage, wenn das erstmal auffällig ist, ist es dann zu spät oder kann man dann auch noch gut umsteuern?
Es ist nie zu spät.
Ja, genau.
Also der GPT-Wert ist für uns grundsätzlich
Was ist das für ein Wert?
Das ist ein Laborwert, der anzeigt, ob Leberzellen zugrunde gehen. Das ist ein Enzym, das messen wir im Blut. Das kommt nur aus Leberzellen. Keine andere Zelle im Körper macht GPT. Wenn eine Leberzelle kaputt geht, geht dieses Enzym aus der Zelle heraus in die Blutbahn und wir können es messen.
Das ist sozusagen der letzte Schrei der
Leberzelle. Ja, sagen wir so. Es kann auch ein erster Schrei sein, sagen wir mal so. Der Normalwert ist 35, Sie haben 37. Das
klingt ziemlich normal.
Ja, ich würde es trotzdem vielleicht noch mal kontrollieren lassen irgendwann mal. Wenn das dauerhaft erhöht ist, dann würde ich vielleicht anfangen, mal das Obst ein bisschen zu reduzieren.
Okay, ich danke Ihnen ganz herzlich. Grüße nach Bremen und Wir haben eine Mail bekommen von Ute Zander, die fragt, reicht es eigentlich das Blutbild beim Gesundheitscheck beim Hausarzt aus, um Leberentzündungen rechtzeitig und vorzeitig zu erkennen?
Ja, also sagen wir so, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Ja, wenn man da zum Hausarzt, zur Hausärztin, zum Hausarzt geht und die finden da was, einen erhöhten Leberwert, dann geht die Kaskade los, dann muss man zur Spezialistin und zum Spezialisten gehen und das weiter abklären. Und wenn das normal ist alles, ist in der Regel auch in der Leber soweit alles okay.
Ein Stichwort sollten wir noch sagen. Check 35.
Wollte ich gerade drauf kommen. Das ist nämlich etwas, was ganz wichtig ist. Und das ist auch neu. Das wissen vielleicht viele Hörerinnen und Hörer noch nicht. Seit dem letzten Jahr ist ein Test auf Hepatitis B und C Viren Teil des Check 35, auf den ja jeder Versicherte Anrecht hat, dass die Hausärztin, Hausarzt einmal schaut, ab 35 hat jemand vielleicht Hepatitis B oder C Virus, damit wir die Leute finden können, die eben Hepatitis Infektion haben und es noch nicht wissen.
Am Telefon Herr Pöhner aus Stuttgart. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Grüße Sie. Ich hatte angerufen, weil ich vor vielen Jahren eine schwere Leberentzündung hatte, also in viele Jahre her, und kam dann ins Krankenhaus, wochenlang. Und dann kam ich raus und dann hatte ich eine alte Großtante, die zwischenzeitlich schon lange verstorben ist. Und die hatte mir den Rat gegeben, ich soll Teufelskralle-Tee trinken. Er schmeckt zwar scheußlich, sagt sie, aber es hilft. Ich kam dann habe dann das Zeug jeden Tag getrunken.
Und das hat furchtbar geschmeckt?
Teufelskralle-Tee, also Sie können ihn mal versuchen, es gibt es in der Apotheke. Also ist nicht vergleichbar mit schwarzem Tee oder so, also es schmeckt schon furchtbar. Aber ich kam dann nach Bad Mergentheim, nach Wochen, dann Untersuchung, da fragt mich der Arzt wortwörtlich, was ich denn eigentlich hier will. Das sei wie bitte? Ich war wochenlang krank, sagt er, Sie haben eine Leber wie ein gesunder Mensch.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Bericht. Ja. Nun ist es immer schwierig mit einzelnen Substanzen. Ist Teufelskrallentee wissenschaftlich untersucht? Funktioniert das?
Also vielen Dank für die Frage. Das spricht einen wichtigen Bereich an. Es gibt ja viele Mittel, von denen man auch von der Werbung propagiert wird. Lebertee, Leberelixier. Teufelskrallentee kenne ich ehrlicherweise nicht genau. Ich kann aber sagen, man soll auf seine Großmutter hören, das ist klar, aber ich wäre grundsätzlich zurückhaltend mit beworbenen Lebertees und so weiter. Ich glaube, dass Sie damals eine schwere Leberentzündung hatten zu einer Zeit, in der wir ja noch nicht diese tollen Medikamente haben, um Virushepatitis zum Beispiel zu behandeln. Und dass damals dann quasi es zu einer Spontanheilung, also dass das vielleicht das Virus von selber verschwunden ist.
Entzündungen der Leber, unser Thema heute. Und zu Gast im Studio Professor Tom Lüde vom Universitätsklinikum in Düsseldorf. Und es gibt jede Menge Fragen. Herr Lüde, ein Hörer hat eine Frage zum Thema Autoimmunhepatitis. Vielleicht erstmal die Sache, was ist eine Autoimmunhepatitis? Da richtet sich der Körper gegen die Leber selber?
Ganz genau. Eine Autoimmunhepatitis bedeutet, dass das Immunsystem sich gegen Leberzellen wendet und dadurch es zu einer chronischen Entzündung kommt. Genau wie bei rheumatischen Erkrankungen es gegen Gelenke zum Beispiel geht. Es gibt es sowas halt für die Leber, die Autoimmunhepatitis.
Ja, der Hörer ist 71 Jahre alt, hat die Krankheit seit etwa 6 Jahren und kann das ganz gut unter Kontrolle halten mit einer kleinen täglichen Dosis Budenosid. Das ist ein lokal wirksames Kortikoid.
Richtig, genau. Das ist ein Cortison, ein Immununterdrückungsmedikament, was nicht so viele Nebenwirkungen in anderen Bereichen des Körpers hat.
Und er fragt, ist es notwendig, bei dieser Form der Leberentzündung vollständig auf Alkohol zu verzichten? So ab und an ein Achtel Wein wäre ganz schön, schreibt er. Mit Grüßen aus Mannheim.
Ja, Grüße zurück. Da gibt es auch guten Wein. Und ich kann da leider keinen kompletten Freifahrtschein geben. In der Tat ist es so, je weniger, desto besser. Aber ich glaube, der Patient lebt jetzt 6 Jahre damit und hat vielleicht seinen eigenen Weg gefunden, auch ein Stück weit, wie er damit umgehen kann.
Mhm. Über Alkohol haben wir jetzt gesprochen, über Kaffee haben wir noch nicht gesprochen. Kaffee hat einen schlechten Ruf, aber für die Leber Ist ja. Kaffee gar nicht schlecht, oder?
Also da kann ich mal was Positives verkünden auch. Die alte Mär, dass Kaffee jetzt schädlich ist für den Körper, das zeigen immer mehr große Datenanalysen, die stimmt so nicht. Kaffee ist gesund, Kaffee ist gut auch für die Leber, für andere Organe auch. Und in der neuen Leitlinie zum Beispiel, wie man Leberkrebs verhindert, ist auch drin, dass wir Patientinnen und Patienten gerade auch mit Lebererkrankungen empfehlen, Kaffee zu trinken. Das ist gut für sie. Nicht in Übermengen.
Was
aber
ist
so.
Die gute Dosis?
Ich glaube, bis zu 5 Tassen Kaffee sind da gut. Grüner Tee ist genauso gut. Oh. Ganz wichtig, aber nicht entkoffeinierte Kaffees. Die haben nicht diesen günstigen Effekt.
Und zu viel Milch sollte dann auch nicht rein, weil dann hat man andere Effekte. Ne?
Ganz genau. Also nicht nur Latte Macchiato. Ja.
Frau Haller ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen an die Herren. Ich habe chronisches Vorhofflimmern und nehme deshalb seit 11 Jahren Blutverdünnung Marcomar. Habe einen Gamma-GT-Wert von inzwischen 150. Die beiden anderen Werte sind normal. Wie kann man dagegen steuern, beziehungsweise was muss ich da prognostisch erwarten?
Danke für Ihre Frage. Die ist
Blutverdünner tatsächlich ein Problem für die Leber?
Kann es sein. Ja, gerade das Marcomar kann seltenerweise mal schädigend auf die Leber wirken. Andere wichtige Medikamente, die es tun, ist Paracetamol ganz vorne, Ibuprofen. Wir hatten eben das Thema Schmerzmittel, können auch die Leber schädigen. Und das Marcomar gehört sicher dazu, wenn es bei Ihnen, also es gibt nichts, womit man die Leber irgendwie unterstützen kann. Man kann nur andere Schädigungen weghalten. Wenn Sie das Marcomar wegen Vorhofflimmern nehmen und sonst keine Kontraindikationen bestehen, wäre zu erwägen ein anderes blutverdünnendes Medikament.
Ja, eins von den neuen dann.
Richtig.
Ja.
Das würde ich tun. Wenn Ihre Nierenfunktion gut ist, dann würde ich das tun.
Ja, das heißt, der Tipp nochmal zum Kardiologen. Und dann mal fragen, ob es eine Umstellung Sinn machen kann. Mhm. Danke an Frau Haller. Und am Telefon ist Frau Spode. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe seit 45 Jahren eine Hepatitis C, eine Serum-Hepatitis gehabt. Ich brauchte Blutübertragung 1977 nach einer Bandscheiben-OP. Danach hatte ich nun A, nun B, also Hepatitis, die sich dann im Laufe der Jahre als Hepatitis C herausstellte. So, jetzt sollte ich im Frühjahr 22 an der Hüfte operiert werden. Da sagte mein Operateur in Hamburg, ich operiere Sie nicht mit einer Hepatitis C. Dann bin ich in das Leberzentrum der Uni Eppendorf gekommen zu einem Herrn Dr. Pischke. Und da habe ich Mehrverit bekommen. Da kostet die Behandlung 35.000 Euro. Aber ich bin so dankbar. Mein Virus ist weg. Er ist verschwunden.
Ja, Sie spielen an auf die neuen Behandlungsformen. Prinzip ist eben, das Virus tatsächlich aus dem Körper rauszuschmeißen, wenn es geht. Ja. Ne?
Ganz genau. Also danke für Ihren Bericht nochmal. Sie berichten ganz typische Dinge, auch in dem Jahr 1977 kannte man das Hepatitis-C-Virus noch gar nicht. Damals wusste man nur, es gibt noch eins da und man hat es Non-A, Non-B genannt. Und leider viele Übertragungen genauso damals, wie Sie es jetzt geschrieben haben. Und ja, es gibt das neue Medikament, es gibt mehrere neue Medikamente, davon haben Sie eins erwähnt. Und die gute Nachricht ist, Sie müssen das nicht selber zahlen. Die Krankenkassen zahlen dieses Medikament für alle, die eine Indikation für diese Therapie haben.
Unfassbar teuer. Wird das auf Dauer so bleiben? Weil eigentlich ist das ja ein Medikament, was jetzt von den Herstellungskosten nicht so irre hoch sein müsste.
Gut, dahinter standen natürlich jahrelange Forschungsleistungen, auch in Forschungsergebnisse, die jetzt irgendwie ein Stück weit da sind. Aber in der Tat, das ist sehr teuer und man kann hoffen, dass es in Zukunft vielleicht günstiger wird. Aber nochmal, für die Patientinnen und Patienten spielt das zurzeit keine Rolle, weil die Therapie übernommen wird. Und Sie berichten, wie toll das ist, 8 Wochen Therapie und das ist weg. Sie haben aber sicher auch vorher sehr gesund gelebt, dass Sie 45 Jahre damit klargekommen sind.
Und es schützt die Leber auch vor weiteren Entzündung, wenn das Hepatitis C-Virus weg ist? Also kann die Leber sich wieder komplett erholen?
Das kann sie, aber ganz wichtig, auch nach einer erfolgreichen Therapie sollten die Patientinnen, sollten sie regelmäßig noch zum Leberarzt gehen, weil auch je nachdem, wie stark die Leber vorgeschädigt war, kann auch noch danach zum Beispiel ganz selten, ich will Ihnen keine Angst machen, aber ein Leberkrebs auftreten. Das heißt, weiterhin zum Arzt gehen, auch wenn erfreulicherweise jetzt das Virus weg ist.
Ich bedanke mich bei Frau Spote und Frau Bott ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Doris Bott. Ich bin 62 Jahre alt und bei mir wurde vor 3 Monaten eine auch Autoimmunhepatitis festgestellt und ich bin jetzt auf ein Immunsuppressivum eingestellt worden. Das kennen Sie bestimmt, Axatioprin und Budenofalk, also die volle Dosis. Und das ist ja, mein Immunsystem fährt ja jetzt runter. Jetzt sind bei mir rundherum riesen Einschläge mit Corona, so auch die Familie, die nächste. Und jetzt habe ich natürlich Angst, wie verhält sich das dann bei mir, wenn ich an Corona erkranken würde? Haben Sie da Erfahrung? Ist das dann schlimmer? Wie gehe ich dann um? Also ich bin in der Uniklinik Frankfurt in Behandlung und habe da jetzt auch noch nicht nachgefragt.
Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an. Zum einen Ihre Autoimmunhepatitis, die muss jetzt erstmal so behandelt werden, offensichtlich, dass man mal das Immunsystem runterfährt. In Zukunft wird man dann sicher versuchen, eins der beiden zu reduzieren, aber jetzt erstmal Ruhe reinzubringen. Aber alle Patientinnen und Patienten, die Medikamente nehmen müssen, die das Immunsystem unterdrücken, auch ja. Patienten nach Organtransplantation, für die kann eine SARS-CoV-2-Infektion ein größeres Problem darstellen. Es ist auch teilweise dann etwas schwieriger für viele Patienten, das loszuwerden. Wir können das aber in der Regel behandeln. Sie sind in einem exzellenten Zentrum angebunden in Frankfurt. Ja. Und da wird man Sie dann, wenn es auftreten sollte, sofort Kontakt zu Ihren Ärztinnen und Ärzten aufnehmen und fragen, wie kann ich mich jetzt verhalten? Muss ich ins Krankenhaus kommen? Kann ich das vielleicht zu Hause auch ausstehen und auf jeden Fall besonders wachsam sein?
Sollten Menschen mit einer Autoimmunhepatitis besonders auf guten Impfschutz achten?
Auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Das gilt nicht natürlich für SARS-CoV-2, sondern auch für andere Infektionskrankheiten, Stichwort Pneumokokken. Also auf jeden Fall, bevor eine so starke Unterdrückung des Immunsystems da ist, muss einmal der Impfausweis vorgezeigt werden und man muss gucken, müssen noch irgendwas geimpft werden, weil wenn das Immunsystem erstmal runtergefahren ist, dann ist natürlich auch oft eine Impfantwort etwas schlechter. Also Impfen bei Immunsuppression ganz wichtig.
Also jetzt direkt noch die 4. Impfung anschließen oder warten? Das wäre meine nächste Frage.
Sprechen Sie das einmal mit Ihrem behandelnden Arzt, der weiß, oder Ihrer Ärztin, die weiß dann besser, ist vielleicht jetzt der richtige Moment oder warten Sie noch, wenn Sie das Budenofalk reduziert haben? Das muss man in dem Fall individuell betrachten.
Weil man nun einfach auch gucken kann, wie viele Antikörper sind noch da und was sind strategisch, ist eine gute Strategie, um durch den Herbst zu kommen.
Richtig.
Dank an Frau Bott und Herr Müller ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen aus Hamburg.
Bitte sehr.
Ja. Mein Anliegen ist, bei mir wurde vor kurzem beim Krankenhausaufenthalt, da ging es um was anderes, da wurde dann nebenbei dann auch noch eine, Fettleber festgestellt. Jetzt frage ich mich, wo das herkommt halt. Also ich ernähre mich weitgehend vegetarisch. Ich kann aber leider, ich kann nicht kiloweise Obst oder Gemüse essen. Und dann nehme ich deshalb weitgehend von Brot halt und ich habe eben keine Kochmöglichkeit. Und da frage ich mich halt, wo die Fettleber herkommt, weil ich eben keinen Alkohol trinke, keine Rauchstift nehme, nicht rauche. Da frage ich mich, wo es herkommt und was ich dagegen tun kann.
Ja, aber Sie haben das angesprochen, Kohlenhydrate, haben die einen Effekt auf die Leber?
Ja, also eine sehr kohlenhydratreiche Ernährung kann unter Umständen einen Beitrag dazu leisten, dass man das, wenn die Ernährung nicht ausgewogen ist, sagen wir so. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Sie sich bewegen zurzeit. Und natürlich gibt es auch immer, das hatte ich am Anfang erwähnt, auch bestimmte Voraussetzungen, zum Beispiel Genmutationen, die manche Menschen tragen, die einen eher dafür empfänglich machen, eine Fettleber zu entwickeln. Auf jeden Fall sollten Sie zu Ihrem Ärztin, Ihrem Arzt gehen und das einmal abklären lassen, wie weit fortgeschritten ist diese Fettlebererkrankung. Versuchen Sie vielleicht trotzdem ein bisschen sich zu bewegen und etwas Gewicht zu reduzieren und ansonsten einmal zur Ärztin, Arzt gehen und festlegen, wie schwer ist denn diese Situation. Und die können Ihnen dann, wenn Sie dann in einer spezialistischen Abklärung sind, also bei einem Leberspezialistin, Spezialisten, die können Ihnen dann sagen, ist das jetzt dramatisch? Wie wird sich das in den nächsten 5 bis 10 Jahren für mich entwickeln und was kann ich tun? In der Regel sind die Empfehlungen in Richtung Bewegung und eine ausgeglichene Diät, zum Beispiel so eine Art mediterrane Diät. Hm.
Ja, dank an Herrn Müller für seinen Anruf. Frau Schubert hat uns aus Berlin angerufen. Sie ist 75, hat seit 15 Jahren erhöhte Leberwerte, trinkt keinen Alkohol. Die Ärzte sind ein bisschen ratlos, sagen, naja, möglicherweise ist es genetisch. Sie fragt, muss ich das jetzt so hinnehmen oder kann ich da noch was machen? Sie leidet zudem unter ständiger Müdigkeit. Könnte das auch im Zusammenhang mit der Leber stehen, fragt sie.
Klare Antwort, natürlich kann das. Ja, es kann in diesem Zusammenhang stehen. Es ist jetzt ein bisschen schwer für mich hier zu sagen, woher kommt, aber es ist eine ganz typische Frage. Viele, viele Patientinnen und Patienten werden uns geschickt nach Düsseldorf mit genau dieser Frage, was könnte dahinter stehen? Hm. Und man kann da sehr, sehr viele Tests in diese Richtung machen. Es gehört immer aber auch dazu, zu sagen, wie schwer ist denn die Leber jetzt erkrankt? Und wenn da keine Fibrose in dieser Leber drin ist, dann wird wahrscheinlich auch kein Problem in den nächsten 10 Jahren auftreten. Hm.
Am Telefon ist Herr Neuwirth. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Wir hören Sie gut. Bitte sehr.
Ja, ich hätte eine grundsätzliche Frage. Die Sache tritt ja öfters aus, das Wort Entzündung. Mich würde interessieren, was ist eine Entzündung? Woran oder wie entsteht eine Entzündung? Und was sind die Folgen einer Entzündung? Also es ist eine ja, grundsätzliche Frage, die... Ja. Das Thema tritt immer wieder auf. Ja,
ja, und ja genau. Die ist auch angekommen, Herr Neuwirth, und Sie ahnen nicht, wie glücklich unser Studiogast hier lächelt. Herr Lüde.
Ja, in der Tat. Jetzt müssen Sie mich aber stoppen, ja. Bevor den Nachrichten spätestens. Ich versuche das ganz kurz zu machen. Eine Entzündung ist eine Körperantwort auf eine Schädigung.
Und eigentlich eine gute Antwort.
Ne? Eigentlich grundsätzlich eine gute. Das Wesen ist immer, man versucht eine Entzündung zu reparieren. Auch eine Wunde, die dann quasi kann zu einer Entzündung führen. Immunzellen im Körper gehen zu dem Ort der Schädigung, versuchen das zu reparieren. Es kann aber auch, Sie haben auch nach den Folgen einer Entzündung gefragt, also Zellschädigung, Immunantwort, das ist das Wesen der Entzündung. Und im Rahmen der Leberentzündung, wenn die immer weiter fortschreitet, dann kann es dazu kommen, dass Bindegewebszellen in der Leber aktiviert werden und es dann zu einem narbigen Umbau in der Leber führt.
Und das heißt, Bindegewebszellen oder eine Narbe macht nicht dieselbe Arbeit wie eine Leber?
Richtig, weil Leberzellen werden ersetzt durch Narbengewebe. Und die ganz langfristige Konsequenz einer Leberentzündung kann dann der Leberkrebs sein. Zelluntergang, Zellregeneration, wenn das immer weiter, wir sagen auch, das ist eine Wunde, die niemals heilt und die kann dann zum Leberkrebs führen.
Sie haben schon das Stichwort Leberzirrhose gegeben. Wir haben eine Mail dazu bekommen mit der Frage, reicht da eine Ultraschalluntersuchung, um das festzustellen oder muss man eine Probe nehmen?
Es gibt die Möglichkeit, im Ultraschall Hinweise zu bekommen. Also das kennen Sie, wenn der Schallkopf kommt. Früher mussten wir eine Probe nehmen, um sie zu beweisen. Heute gibt es die sogenannte Elastographie. Das ist wie so ein kleiner Ultraschallkopf, den legt man auf die Leber. Dann gibt es einen kleinen Stoß auf die Leber und dann messen wir, wie schnell eine Schallwelle durch die Leber läuft. Und je schneller die da durchgeht, desto mehr Fibrose und Zirrhose ist da. Klare Antwort, wir müssen nicht mehr reinstechen, um eine Leberzirrhose zu diagnostizieren.
Mhm. Und das tut auch nicht mehr weh.
Das tut nicht weh.
ein Hörer vom Bodensee hat uns gemeldet und möchte wissen, welche Medikamente besonders ungünstigen Einfluss haben auf die Leber. Aber das müssen wir ganz kurz machen.
Ja, Paracetamol ganz vorne und dann seltener mal Medikamente wie Methotrexat, also ein Immunsuppressivum oder zum Beispiel, wir haben über Makomar gesprochen, Ibuprofen selten, kann aber auch mal Probleme machen und Antibiotika, würde ich dann noch nennen.
Entzündung der Leber, das war unser Thema heute in der Sprechstunde. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen, die uns gemailt haben. Dank an unseren Studiogast, Professor Tom Lüde, Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie am Universitätsklinikum in Düsseldorf. Zu früh geboren, neue Behandlungsmethoden, die Chancen, die Risiken, das Thema der Sprechstunde in einer Woche. Martin Winkelheide wünscht Ihnen einen schönen Tag.